Poppe and People.
Poppe and People.
Poppe and People.
Poppe and People.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Poppe and People. Jeder hat eine Story. Heute mit einem Namensvetter von mir, der ebenfalls Thomas heißt. Ich bin übrigens Thomas Poppe und der andere Thomas, dem sage ich jetzt erstmal Hallo.
Hallo Thomas, ich grüße dich.
Thomas, du hast mir eine E-Mail geschrieben und ich habe mich sehr darüber gefreut. Erzähl doch mal so in ein paar knappen Auszügen, was du genau zu erzählen hast.
Naja, der Anstoß zu meiner E-Mail war eigentlich der sehr schöne Podcast von der Katrin, den du mit der Katrin geführt hast, mit der Rollstuhlfahrerin. Und ich fand diese Idee eigentlich auch ganz gut, dass du Leute interviewst, auch die über ihr Leben bei dir sprechen können, mal zeigen können, welche Probleme es gibt, welche oder wie Behinderte eben auch so normal wie möglich versuchen zu leben. Und das war so eben der Punkt, wo ich gedacht habe, ach, könntest du eigentlich mal anschreiben, würde ich mich auch zur Verfügung stellen.
Und du bist blind?
Ich bin blind, genau.
Da kommen wir gleich genau drauf. Erzähl doch erstmal noch kurz so ein paar Eckdaten. Wie alt bist du, wo wohnst du so? Also du musst ja nicht aufs Ort eingrenzen, aber so die Ecke, wo du herkommst.
Ja, also ich bin fast 50 und wohne in der Hauptstadt.
Okay.
Wo ist die Hauptstadt? Was ist die Hauptstadt Deutschlands?
Ja, ich wollte gerade sagen, in der Landeshauptstadt oder in der Bundeshauptstadt? Das ist
nein, in der Bundeshauptstadt.
In der Bundeshauptstadt. Okay, dann sollte man drauf kommen, ansonsten sollte man nochmal in die Schule gehen, denke ich.
Genau.
Blind bist du 50 Jahre alt. Bist du von Geburt an blind?
Also ich konnte früher noch ein bisschen sehen, lag immer so um die 2-3%. Das war dann aber bis vor 15, 20 Jahren rum, dann wurde es immer weniger. Ich habe einen grünen Star und aufgrund des grünen Stars ist eben der Sehnerv geschädigt und atrophiert. Und im Nachhinein kommt es dann eben meistens zur Blindheit.
Wie kann man sich 2% vorstellen? Ist es dann noch so ein Mini-Feld, durch das man durchguckt? Also wie wenn ich jetzt die Hand von dran halte und durch den Fingerschlitz gucke? Oder wie stellt man sich 2% vor?
Ja, also man kann Sehbehinderungen eigentlich nicht miteinander vergleichen. Also es kann durchaus sein, dass einer noch Zeitung lesen kann mit 2%, muss sie aber direkt vor der Nase halten. Und es gibt aber andere wieder, die sehr undeutlich sehen können, die zwar auch rechnerisch 2% sehen, aber die dann so ungenau sehen, dass sie also praktisch die Schrift nicht mehr erkennen können. Also bei mir war es so, also zu besten Zeiten, wenn ich mir die Zeitung direkt vor die Nase gehalten habe, dann ging das eigentlich.
Okay, und diese 2% hattest du schon von Geburt an nur?
Ja, das wurde immer weniger. Am Anfang war es ein bisschen mehr, wie ich noch so, ich habe ganz früher auch mal noch sogar hobbymäßig Fußball gespielt. Da war das so eben noch, dass das ging, dass ich so die Bereiche so 20 Meter um mich herum noch so recht gut wahrnehmen konnte. Das wurde dann aber mit den Jahren dann immer weniger.
War das für dich als Kind ein Problem oder kanntest du es eh nicht anders und deswegen bist du damit gut klargekommen?
Als ganz kleines Kind habe ich da eigentlich überhaupt keine, ich wusste eigentlich gar nicht, dass es so ist, dass ich behindert bin in dem Sinne. Das war für mich einfach so, dass ich eben schlecht sehen konnte. Für mich war es so, als wenn die ganze Welt so sehen konnte. Ja, also für mich gab es da keinen Unterschied als Kleinkind oder als Schulanfänger oder so. Da gab es für mich eigentlich gar keinen Unterschied. Und wie ich dann hinterher jugendlich war und wie das dann also auch bei den Jugendlichen, Kinder sind ja dann manchmal auch grausam, wo ich dann auch manchmal so ausgegrenzt wurde oder ausgelacht wurde, weil ich vielleicht ein bisschen anders geguckt habe oder so, dann hat das natürlich am Anfang schon ein bisschen mich zurückgeworfen auch, ne? Wobei ich sagen muss, als ich dann so 15, 16 war, wir sind dann umgezogen innerhalb unserer Stadt und dann bekam ich in einen Freundeskreis, die mich also auch relativ gut aufgenommen haben. Also irgendwann ging ich dann zum Schulbus. Ich bin mit dem Schulbus von Hamm nach Dortmund damals gefahren und kam dann mittags wieder. Und beim Vorbeigehen an der Wiese, die hinterm Haus war, riefen mir dann welche zu: Hör mal, kommst du nachher mit runter Fußball spielen? Und das war so der erste Kontakt zu denen. Und von da an waren wir alle gute Freunde irgendwie, ne? Und dann war ich auch irgendwie voll drin. Und von da an hat es mir eigentlich auch nie wieder so richtig was ausgemacht.
Ja, ich glaube, das ist viel wert, wenn man nicht ausgegrenzt wird, wenn man da, wenn es nur 3, 4 gute Freunde hat, dann und auch das Gefühl hat, dazuzugehören, denke ich, macht das schon viel aus.
Ja. Ja, und die haben mich auch nicht als Behinderter behandelt, also weitgehend lief das alles ganz normal ab, also man merkte da irgendwie gar nicht, dass ich anders bin als die anderen, also wir haben einfach unsere Späße gemacht, so wie es alle Jugendliche machen und ich habe da eben im privaten Umfeld außerhalb der Schule sehr viel mit Nichtbehinderten war ich zusammen eben dann auch, ne? Mhm.
Wie weit konntest du auf eine normale Schule gehen?
Auf die normale Schule bin ich eigentlich nur im ersten Schuljahr gegangen. Das war auch ganz interessant. Selbst meine Mutter hatte das gar nicht so richtig realisiert, dass ich recht schlecht gucken kann. Ich kam dann auf die normale Schule in Hamm und wurde eingeschult. Und nach einem halben Jahr war ich dann natürlich so abgekackt, also mit meinen Leistungen. dann hieß es erst, ja, der so nach dem Motto geistig behindert, ne? Aber dann war eine clevere Lehrerin dabei, die hat gesagt, nee, der hat ein Problem mit dem Sehen, gehen Sie mal zum Augenarzt. Ja, und dann ist meine Mutter zum Augenarzt gegangen und das war, wie gesagt, 62 bin ich geboren, 69 bin ich dann eingeschult worden, 68, 69. Kann man sich ja vorstellen, wie weit da die Medizin war, ne?
Ja, vor über 40 Jahren.
Genau. Da gab es dann auch noch nicht so diese Kindervoruntersuchungen, so in dem Maße, wie es es heute gibt, ne? Und dann sind wir zum Augenarzt und ja, und der hat dann eben festgestellt, dass eine hochgradige Sehbehinderung vorliegt und hat dann eben vorgeschlagen, eine Umschulung auf die Sehbehindertenschule.
Das hat geholfen?
Das hat insofern geholfen, weil dort ja direkt auf die Belange dann eben auf das Sehen eingegangen wurde dann auch, ne?
Du hast ja jetzt ein Jahr eine normale Schule mitgemacht. Was macht denn so eine andere Schule, also so eine Sehbehindertenschule anders?
Also die Sehbehindertenschule macht anders, dass sie A, Hilfsmittel anbietet, eben die für die Sehbehinderung notwendig sind. Es gibt ja einmal Blindenschulen und einmal Sehbehindertenschulen. Mhm. Weil die Sehbehindertenschulen mittlerweile auch dazu übergehen, Blinde mit aufzunehmen und sich darauf auch zu spezialisieren, weil das große Wort Inklusion ja im Raum steht und ja, die Behinderten eben auch auf normalen Schulen, auf in Anführungsstrichen normalen Schulen weitergeschult werden sollen. Und da diese Zahlen dann immer weiter zurückgehen, geht man auch in den Sehbehindertenschulen dazu über, sehr stark auf blinde Schüler umzusteigen.
Okay.
Sonst können die ihre Zahlen gar nicht halten, ne?
Ja, findest du es gut, also dass da so ein bisschen durchgemischt wird?
Also ich denke ja. Und ich finde auch eigentlich die Inklusionsidee gar nicht schlecht, zu sagen, okay, Behinderte mit Nichtbehinderten. Finde ich im Grunde auch nicht schlecht, weil wie gesagt, ich habe ja auch in meinem privaten Umfeld außerhalb der Schule sehr viel mit Nichtbehinderten gemacht, war eigentlich immer mit Nichtbehinderten zusammen. Und finde das eigentlich auch ganz gut, um damit die auch letztendlich kennenlernen, wie das Leben mit diesen Menschen ist.
Genau, ich denke auch, das senkt natürlich auch die Hemmschwelle auf, solche Leute zuzugehen dann bei den Nichtbehinderten, das einfach vielleicht auch mal dann eine helfende Hand zu haben oder einfach ja zu merken, das sind genauso Menschen wie du und ich und der sieht halt jetzt nichts, ne? Also ich glaube.
Genau.
Ja. Genau. Jetzt hast du die Schule da fertig gemacht und
ich die Hauptschule gemacht, genau. Mhm.
Wie ging es dann weiter? Wie ist es mit der Berufswahl? Hat man dann auch so gute Chancen relativ wie ein Nichtbehinderter, der denselben Abschluss hat?
Also man kann gute Chancen haben. Es kommt immer auf die Schulbildung auch an. Ich habe dann nach der Hauptschule habe ich dann die mittlere Reife gemacht auf einer anderen Sehbehindertenschule in Münster, weil Dortmund bot das zu dem Zeitpunkt damals nicht an. War dann in Münster auf der Sehbehindertenschule, habe da die einjährige mittlere Reife gemacht. Mhm. Ja, und dann stand eben offen, was mache ich? Und dann wollte ich wollte ganz gerne was Medizinisches machen.
Okay.
Und da blieb ja nicht allzu viel übrig als Blinder oder ja. Als damals noch stark Sehbehinderter.
Ja, Zahnarzt würde ich jetzt, ob ich jetzt zu dir kommen würde, weiß ich nicht, ne? Das stimmt.
Also mein Lieblingswunsch ohne Sehbehinderung wäre gewesen Neurochirurg.
Okay.
Ja. Ja, ich bin so ein Typ. Ich greife dann, wenn dann, gleich nach den Sternen, weißt du?
Ja, warum nicht, ne? Schadet ja nichts. Aber du hast dich dann auch für was ja, mit Anfassen entschieden, ne?
Genau, ich bin dann Masseur geworden und medizinischer Bademeister, habe die Ausbildung in Berufsförderungswerk Düren und Mainz gemacht. Das sind also auch extra Städten, Ausbildungsstätten für Blinde und Sehbehinderte. Und habe 1982 habe ich da die Prüfung abgelegt, das Staatsexamen. Ja, und habe dann erstmal als Angestellter eine ganze Zeit gearbeitet, und habe mir da eben meine Erfahrung angeeignet, die man eben auch braucht, und habe mich dann 1995 selbstständig gemacht. Das ist dann oftmals, ja, man versucht es dann eben, ne?
Hat sich aber auch gelohnt bei dir, oder? Bist du heute noch selbstständig?
Nein, ich bin heute nicht mehr selbstständig. 2003 habe ich die Praxis wieder geschlossen, nach rund 8,5 Jahren.
Okay.
Da gab es intern einige Querelen. Ich hatte eine Teilhaberin damals, da gab es dann Querelen, und die ist dann ausgeschieden. Und ja, und wir haben dann eben alleine weitergemacht. Sie hat sich dann ein paar Häuser weiter selbstständig gemacht, und das, naja, eben die Mundpropaganda, was dann alles war, und irgendwann hat sich das dann nicht mehr getragen, ne?
Aber du bist heute noch in dem Bereich tätig? In dem
Nein, Feld. Ich bin heute da nicht mehr tätig. Nachdem ich die Praxis geschlossen habe, war ich dann nochmal 2-3 Jahre als Masseur, als Angestellter tätig. Die Praxis hat dann aber auch hinterher Insolvenz anmelden müssen, weil das auch nicht lief, und sind ja viele Betriebe zu der Zeit, so 2003 bis 2006, hatten viele Betriebe in Nordrhein-Westfalen Probleme, also viele Praxen. Und die ist dann eben auch in Insolvenz gegangen, und dann war ich also wieder arbeitslos, und dann wurde es schwierig, weil sich die Sachen dann auch ein bisschen alle verändert hatten. Die Praxen suchten dann also immer Leute, auch die Hausbesuche machen können, das heißt, du musst ein Auto haben, oder mindestens einen Führerschein. Das ist ja bei Blinden ein bisschen schwierig alles.
Ja, richtig.
Und und dann blieb eben eigentlich nichts anderes übrig, als sich auch mal woanders zu bewerben oder in anderen Berufszweigen. Und da mittlerweile mein Hobby Computer geworden war, so Anfang der 2000er, Ende der 90er, habe ich mich dann also auch im Bürobereich beworben, Telefonistenbereich und ne, alles Mögliche. Und habe dann 2008, habe ich mich dann in einem Bundesministerium beworben und als Telefonist, und bin da dann auch angefangen, bin dann auch angenommen worden, bin durch das Auswahlverfahren Gott sei Dank erfolgreich durchgegangen, und seit November 2008 arbeite ich jetzt dort.
Waren die skeptischer, als wenn du jetzt sehen könntest? Also wenn dann auch Fragen gestellt wie, ja, aber Sie können doch gar nichts sehen, wie wollen Sie denn was notieren?
Nein. Komischerweise nicht. Das ist vielleicht beim Bund anders. Nee, aber diese Auswahlverfahren, die laufen ja so, dass da praktisch also eine ganze Gruppe an Prüfern sitzt, vor allen Dingen bei der mündlichen Prüfung. Da wird man dann eben gefragt, ja, was man für Vorstellungen hat, wie das alles abläuft, und wie man sich mit Technik auskennt, weil der Computer ist da eben auch eine ganz wichtige Angelegenheit, wie es mit Hilfsmitteln ist und. Und ja, dann beantwortet man das. Und ja, und was auch sehr wichtig war an Fragen, war da eben, es ist eine Schichtdienstarbeit. Mhm. Das heißt, ich arbeite morgens, nachts, nachmittags, Feiertage, Wochenenden, immer. Außer jetzt natürlich.
Ja.
Und da war die Frage eben, ob ich so leistungsfähig wäre, weil das kann schon ganz schön schlauchen, ne?
Ja.
Aber da ich ja selbstständig war und da auch nicht nur 8 Stunden gearbeitet hatte, sondern unter körperlicher Anstrengung teilweise 12 bis 14 Stunden gemacht habe, habe ich da überhaupt keine Probleme gesehen, und habe ich auch nicht. Also das ist überhaupt kein Problem. Das klappt auch alles soweit ganz wunderbar, muss ich sagen.
Du musst ja auf die Arbeit dann auch nachts teilweise und wieder heim. Gibt es da die Anbindung dann überhaupt, oder wie kommst du da hin?
Also wir wohnen nicht ganz weit weg von meinem Arbeitsplatz.
Mhm.
Das sind so 5, sagen wir knapp 10 Minuten Fußweg von Eingang bis Eingang, und ich habe einen Blindenführhund.
Mhm.
Und das ist ein Labrador Golden Retriever, und der geht immer mit.
Das ist sowieso so ein interessantes Gebiet, auf das ich mal eingehen wollte. Wie kommt man überhaupt an einen Blindenhund? Kauft man sich den und lässt ihn ausbilden, oder macht das die Krankenkasse, oder wie stelle ich mir das vor?
Also du als Blinder, also du jetzt nicht, aber Blinder muss jetzt wissen, ob er das überhaupt möchte, weil man muss sich immer darüber im Klaren sein, das ist ja kein Computer, den ich dann ausschalten kann, wenn ich ihn nicht mehr brauche, sondern der ist immer da, der ist mein Haustier, der ist mein Hilfshund, ne?
Ja.
Also da gibt's eine ganze Menge Verantwortung, und man muss sich eben auf das Tier einlassen. Ja, und wenn man darüber sich im Klaren ist, dann kann man hergehen und bei der Krankenkasse einen Antrag stellen. Besser ist, wenn man sich vorher noch eine Führhundschule aussucht, mal durchs Internet geht und einfach mal guckt, was gibt es, welche Schulen gibt es. Es gibt auch Mailinglisten, wo also Leute, die Blindenschulhunde haben, organisiert sind, wo man mal fragen kann, was habt ihr da für Erfahrungen gemacht, was habt ihr da gemacht. Ja, und dann wendet man sich an eine Führungsschule, lässt sich da, ja, sucht sich ein Tier aus und ja, stellt dann den Antrag bei der Krankenkasse.
Und du bekommst dann quasi den Hund bezahlt oder kriegst du den Hund dann einmalig bezahlt oder bekommst du dann auch Zuschüsse für Futter und Tierarztkosten?
Sowohl als auch. Also
okay.
Bekommst du den bezahlt, komplett, bis auf 10 Euro Eigenanteil, glaube ich.
Ja, das ist fair.
Der Eigenanteil, der ist wichtig. Und dafür kriegt man dann aber auch, wie gesagt, pro Monat dann eine sogenannte Unterhaltspauschale. Damit werden also Versicherungen abgedeckt, Futter und Arztkosten, alles, was drumherum liegt.
Du hattest ja vorher schon mal eine andere Hündin, habe ich auf deiner Homepage gesehen.
Ja.
Wie ist das, wenn man einen neuen Hund bekommt? Ist dann sofort ein super Verhältnis da oder muss man sich dann erstmal, wie bei Menschen auch, erstmal ein bisschen beschnuppern, kennenlernen oder klappt das alles gleich wunderbar?
Also ein gutes Gespann entwickelt sich erst. Ne? Mhm. Also man versteht sich meistens von vornherein, irgendwie sind Hunde ja dann auch sehr angepasst oftmals. Aber dass es richtig funktioniert, dass der Hund auch das tut, was man von ihm erwartet und dass das so eine Art wirklich blindes Vertrauen gegenseitig ist, das dauert schon eine Zeit.
Was hilft der Hund eigentlich? Also ich kann mir das jetzt gar nicht so vorstellen, wann und wo genau der Hund eine Hilfe ist.
Also er hilft bei allen Dingen, die draußen eben auf mich zukommen. Er zeigt mir Ampeln an, er zeigt mir Bordsteinkanten an, er zeigt mir Treppen an, er zeigt mir Eingänge an, er zeigt mir Ausgänge an, er führt mich um Hindernisse herum. Wenn irgendwelche Hindernisse im Weg liegen, bleibt er davor stehen oder ja, solche Dinge eben alle.
Wie macht der Hund das? Also was gibt es da für Zeichen?
Also wenn ich mit dem losgehe, du musst dich immer selber auskennen. Du musst den Hund einfach sehen wie mehr wie ein Navigationsgerät. Das Navigationsgerät weiß ja auch nicht, wo du hin willst. Ja, also dem sagst du ja auch, ich will von A nach B. Und dann sagt dir das Navigationsgerät, geh da lang, geh da lang, geh da lang. Mhm. So, der Hund, dem muss ich ja auch alle Streckenteile sagen, wo er mich hinführen soll. Der weiß ja nicht, will ich jetzt im Supermarkt oder will ich jetzt zur Arbeit, das weiß der ja nicht.
Klar.
Ja, also ich gehe jetzt aus der Tür raus und sage dann, wenn ich zur Arbeit gehe, such links und dann sucht er links und geht mit mir den Weg lang. Dann weiß ich, da kommt dann irgendwann die Querstraße. Dann sage ich ihm vorab schon, such Bord. Dann sucht er mir die Bordsteinkante, bleibt davor stehen. Ich höre dann, wenn der Verkehr nicht mehr fließt, gehe ich über die Straße. Er zeigt mir dann automatisch die Bordsteinkante auf der anderen Seite. Dann sage ich ihm wieder die Richtung, auf die ich dann den Bürgersteig weitergehen will, eben links dann, geht er mit mir links weiter und ja, so geht das. Wenn es dann eine Rechtsabbiegung gibt, die ich laut nehmen will, dann sage ich ihm, such rechts, ne? Also so wird er mir dann immer, oder wenn ich eine Ampel suche, dann weiß ich, in dem Bereich ist eine Ampel und dann muss ich ihm eben sagen, such Ampel gerade, such Ampel links, weil manchmal in Kreuzung hast du ja dann die eine Ampel, die über die eine Straße geht, die andere liegt vor dir, die andere links von dir. Also du musst dich navigationsmäßig selber schon auskennen.
Und der Hund hört dann wirklich auf Sachen wie Suchampel links, Suchampel rechts.
Ja.
Das finde ich sehr interessant. Also das finde ich sehr spannend.
Klar ist er auch mal abgelenkt. Es gibt ja ganz nette Mitbürger, die dann auch mal ganz gerne eine Hand hinhalten und streicheln und ihn ablenken, was natürlich auch immer zu einer größeren Gefahr werden kann. Also da muss man dann auch immer aufpassen. Aber im Allgemeinen, wenn er nicht abgelenkt wird, macht er das.
Wenn jetzt ein Blinder mit Blindenhund läuft, den Hund zu streicheln, ist nicht so eine gute Idee.
Nein, wenn er das weiße Geschirr auf hat, dann ist er im Dienst. Und der Hund lernt, wenn er im Dienst ist, dann ist er im Dienst. Das heißt, dann hat er keine Freizeit, dann wird nicht gefüttert, dann wird nicht pullern gegangen oder irgendwas oder nicht schnüffeln, dann gibt es gar nichts, dann hat er wirklich seine Arbeit.
Das ist krass, der hat also wirklich auch so Schichtdienst, kann man sagen.
Ja, ja, ja. Er weiß das auch, ne? Wenn er das Geschirr aufsetzt, dann weiß er, jetzt muss ich aufpassen und ja, das macht er dann auch im Regelfall. Er lässt sich natürlich auch gerne ablenken. Er ist im Menschen immer freundlich, ne?
Ja. Gehst du dann auch mal mit ihm so Gassi und er kann sich austoben und wie ist das?
Ja, klar. Wenn er das Geschirr nicht aufhat, ist er ein ganz normaler Haushund und der geht ganz normal toben oder spielt mit dem Ball oder, ne?
Ja.
Also ist dann von einem Blindenführhund zu einem normalen Hund nicht mehr zu unterscheiden.
Finde ich super spannend, dass der Hund es auch so trennen kann. Also das finde ich, das gehört ja viel dazu, auch an Intelligenz des Tieres, ne? Also.
Das können die ganz genau trennen. Das lernen die schon in der Schule. Die Ausbildung dauert so circa 9 Monate. Manche brauchen etwas mehr, manche etwas weniger, aber so circa 9 Monate. Und in diesen 9 Monaten lernen die eben solche Dinge. Ne? Geschirr heißt Arbeit, Geschirr heißt nicht mehr schnüffeln, Geschirr heißt nicht mit anderen Hunden spielen, was dann auch manchmal ein Problem ist. Und das lernen die aber dann auch.
Habt ihr ein ganz besonderes Verhältnis? Würdest du sagen, also das Verhältnis von dir zum Hund ist intensiver als zu einem normalen Hundehalter, der jetzt ganz normal seinen Hund zwar gern hat und gern mit ihm rausgeht, aber das schweißt es zusammen, diese Arbeit, sag ich mal?
Ja, sagt man immer so. Ich kann es nicht beurteilen, weil ich bin nie normaler Hunde, also in dem Sinne normaler Hund, ja doch, war ich auch schon mal. Ich denke schon, dass es ein intensiveres Verhältnis ist, weil der Hund richtet sich nach mir und ich mich nach dem Hund im Grunde genommen. Mhm. Also er achtet schon drauf, also beispielsweise auf der Arbeit, wenn ich aufstehe und irgendwo hin will, da brauche ich gar nichts sagen, dann steht mein Hund neben mir.
Okay. Ja?
Weil er dann irgendwas von mir erwartet, dann guckt er mich an und dann erwartet er irgendwie, kriege ich jetzt die Leine, was sagt er jetzt, ne? Dann hat er von mir schon irgendwie wieder so ein Hörzeichen. Ne? Also er achtet auf mich und ich achte auf ihn, weil ich brauche ihn ja auch und dadurch schweißt das natürlich gegenseitig ein bisschen näher zusammen, klar.
Ja, weil ich meine, in der Regel ist es ja so, dass du als Herrchen die dominante Person bist und der Hund wird, also gerade wenn du Hundeschule machst und so, bist du ja der Boss und der Hund ist ja dann der auf dich hört und natürlich auch gerne seinen Freiraum haben darf, wenn du es zulässt. Aber bei euch ist es ja so, du musst ja ihm vertrauen und er dir, ne? Das ist ja der krasse Unterschied, glaube ich, zu einem normalen Hundehalter, dass er auch dich führt quasi teilweise.
Genau, das muss man auch erst lernen, dass man sich da reinfallen lässt. Ne? Das sagen ja auch viele, dass man sich darauf so verlassen kann, ja? So dieses blinde Vertrauen eben hat dann auch. Aber das kann ich, also mein letzter Hund, den ich hatte, die Kim, die war da schon ein bisschen schwieriger, die hat auf andere Hunde sehr stark reagiert. Mhm. Da konnte es mir also durchaus passieren, dass wenn ein anderer Hund auf der anderen Straßenseite war, dass sie anfing zu keifen und dass sie dahin wollte, dass sie dahin gezogen hat. Das macht mein jetziger Hund überhaupt nicht, der Tyson. Der ist da ganz, also der kann auch ganz gut vorbeigehen. Der baut sich ein bisschen auf, so guck mal, was ich für ein Toller bin. Oder so. Aber letztendlich würde er da nicht hinziehen. Also er hat es wirklich kapiert.
Es ist ein Mann, der postet nur ein bisschen und macht einen auf die Hose und es reicht schon wahrscheinlich.
Ja, dann Schwanz hoch und dann Rute hoch und dann wird so gezeigt, guck mal, was ich für ein Toller bin und du bist ja nur so ein Einfacher da, ne? So.
Ja, ja.
Ich da auch. Aber er ist nicht aggressiv oder in irgendeiner Form. Er will sich einfach da nur zeigen, ne?
Ja, das ist ja auch okay. Soll ja auch seinen Spaß haben, ne?
Denn wenn du einen Hund hast, der dann dauernd so reagiert, dass er da hinzieht und so, das ist kein entspanntes Laufen, ne?
Ja, das glaube ich. Vor allem, wenn du neben der Straße läufst und dann, Also wie schnell bist du mal auf die Straße gezogen oder so, ne?
Richtig. Und du verlierst dann auch schnell die Orientierung, wenn der dann um dich rum, ne, und zieht nach da und nach dort, du verlierst dann einfach schnell die Orientierung, ne?
Wie ist es überhaupt mit der Orientierung, wenn du unterwegs bist? Also ich kann mir das nur so ganz schwer vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel bei uns die nächste Stadt ist Aschaffenburg, wo ich auch arbeite, und wenn ich da mal durch die Fußgängerzone allein blind laufen würde und ich würde mich nur einmal im Kreis drehen, dann wüsste ich schon gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Wie kann man sich das merken? Also kannst du dir Himmelsrichtungen merken oder wie ist das?
Nee, eigentlich merkst du dir das nicht so nach Himmelsrichtungen. Also du merkst dir das nur nicht so gut, weil du es ja sehen kannst. Du orientierst dich ja visuell. Das heißt, du orientierst dich an Häusern, an Schildern, an Namen von Schildern und so weiter. Während ich muss mich immer nach rechts, links oder nächste Straße, übernächste Straße, manchmal kennt man sie dann auch mit Namen. Und danach orientierst du dich dann oder nach Länge von Wegen. Also ich weiß dann zum Beispiel so circa 150, 200 Meter, dann kommt das und das. Ne?
Mhm.
So, dann orientierst du dich dann. Also du lernst dann eben auch vieles auswendig.
Ist es dann auch so, dass du zum Beispiel viel nach Gehör gehst, wo du dann genau weißt, okay, da hinten ist Straßenlärm, dann müsste ich jetzt in die Richtung ungefähr laufen.
Ja, Gehör ist entscheidend. Du musst dich immer nach dem Straßenverkehr richten. Das heißt also, einmal hast du ja neben dir den Straßenverkehr, der also mit dir fährt und von vorne kommt. Daran kannst du dich ja orientieren, eben welche Richtung du gerade gehst. Und dann gibt es natürlich die Querstraßen. Das ist wieder ganz gut bei Ampeln, weil meistens ist es ja so, wenn du über eine Ampel gehst, dann läuft der Parallelverkehr, ne? Mhm. Also der von rechts neben dir oder links neben dir, je nachdem, wie du über die Ampel gehst, der läuft dann, wenn du grün hast. Daran kannst du dich dann orientieren, wenn es nicht gerade eine Blindenampel ist, die also ein Geräusch gibt oder ein Vibrationen gibt.
Genau, diese Blindenampeln kenne ich auch. Gibt es da noch deiner Meinung nach zu wenige von?
Also es gibt immer dann zu wenige, wenn man an eine Straße kommt, wo gerade keine ist.
Ja, ja.
Kommt ja auch vor, ne?
Ja, klar.
Im Allgemeinen ist das schon recht gut ausgebaut.
Ich denke, es ist halt auch in der Stadt besser als jetzt auf dem Land wahrscheinlich, ne?
Richtig, richtig. Also hier in Berlin, womit wir die Auflösung haben mit der Hauptstadt, ne?
Ja, genau.
Hier in Berlin ist es also schon so, dass an vielen Ecken, also an vielen großen Kreuzungen und so, sind eigentlich diese Ampeln drin.
Denkst du, es ist einfacher, als Blinder in der Großstadt zu leben? Oder ist es doch vielleicht sogar besser, weil da weniger Verkehr ist, auch wenn es nicht so blindenfreundlich ist?
Also ich habe erst gedacht, ich hätte hier mehr Probleme in Berlin, also in dieser Größe jetzt auch, mich überhaupt hier zurechtzufinden. Also ne, so von A nach B auch allein meine Wege zu machen teilweise. Aber das ging einfacher, als ich gedacht habe, muss ich sagen. Also okay. Mit dem Blindenführhund ist das recht gut machbar.
Wie sieht denn so jetzt dein Alltag aus? Also was ist daheim bei dir, gerade so auch jetzt Beispiel Küche, Bad oder so, anders als in einem normalen Haushalt? Du bist ja verheiratet und deine Frau sieht, oder?
Genau. Genau so ist es.
Und was ist da jetzt anders bei euch in der Wohnung?
Ja, was ist bei uns anders? Also erstmal sollte alles immer so an seinem Platz sein. Mhm. Also es kann eine unaufgeräumte Aufgeräumtheit sein, aber es sollte alles so sein, wie es immer ist. Also meine Frau dürfte zum Beispiel nicht unbedingt, während ich arbeiten bin, mal eben, wie es manche Frauen machen, dann mal das Wohnzimmer umgestalten.
Ja.
Was dann passiert?
Dann hast du ein paar Beulen am Kopf wahrscheinlich, wenn da ja,
dürften Beulen oder Schrammen oder. Also das geht nicht gut. Oder ich müsste es dann schon wissen, ne? Wenn sie es mir dann zeigt, dann ist es okay, dann beim nächsten Mal weiß ich dann auch. Aber so ohne was zu sagen, ist schwierig, weil ich bewege mich natürlich hier innerhalb der Wohnung relativ normal, nehme da auch keinen Stock oder irgendwas, um mich hier zu bewegen. Man kennt eben die Entfernung genau, tastet da mal vielleicht mit der Hand vor oder so, aber im Allgemeinen bewege ich mich so wie du und ich, wie jeder andere in seiner Wohnung, ne?
Ja, das kennt man ja auch nachts, wenn man aufwacht, muss vielleicht schnell mal aufs Klo oder so und dann ist dunkel in der Wohnung und dann kenne ich das ja auch, dann kann ich mich eigentlich bis zum Bad problemlos ohne Sehen zurechtfinden, weil ich diesen Weg ja schon gefühlt 100.000 Mal gegangen bin.
Genau, aber das klappt auch nur so lange, bis deine Partnerin zufällig mal den Mülleimer im Weg stellt.
Und genau.
Da nämlich Feierabend, ne, an
das der Stelle. Das ist richtig, ja. Oder einfach nur die Schlappen mal mitten im Weg stehen, das dann schlottert man eben drüber, ne.
Genau.
Das heißt, man kann das eigentlich schon zusammenfassen, es ist gar nicht so viel anders bei euch, es muss nur halt alles an seinem Platz sein.
Richtig, das ist das Wichtigste eigentlich. Natürlich kann ich bestimmte Dinge nicht machen, die vielleicht andere Männer machen, also ich könnte jetzt keine riesengroßen Menüs kochen, so Kleinigkeiten kann ich auch am Herd machen, aber das macht meist meine Frau dann weitgehend, aber alles andere auch mal sauber machen, das mache ich auch alles, das kann ich, das ist kein Problem, mal saugen, Staubsaugen oder spülen oder was man so macht, eben zum sauber machen.
Kochen finde ich interessant, wie kannst du dich da orientieren, also auch da ist es ja auch das Risiko groß, sich immer irgendwo zu verbrennen oder so.
Ja gut, dann hast du aber eine Orientierung, ne?
Ja, stimmt. Ja, aber es ist ja so, ne? Also, weil es heiß wird, lieber weg, ne?
Ja, klar. Nee, also das geht schon. Es gibt sehr viele blinde Paare auch, wo beide auch sich selbst eigenständig versorgen, ne? Also das geht schon. Es gibt auch sehr viele Hilfsmittel in diesem Bereich. Es gibt sprechende Wagen, wo man Dinge mit abwiegen kann, so Küchenwagen. Es gibt Messbecher mit Tastpunkten, also wo man gucken kann, wo ist ein Liter, wo ist ein halber Liter oder so. Also es gibt ganz viele Hilfsmittel in dem Bereich.
Okay. Wie ist das, wenn du jetzt zum Beispiel Fernsehen guckst? Gibt es da Programme oder Sendungen, die dich mehr interessieren, weil du mehr visuell mehr mitbekommst? Oder ist es dir egal, du hörst alles und kannst dir da immer ein Bild machen?
Also es gibt gerade im Bereich Spielfilme oder sowas, gibt es natürlich Dinge, die sind für mich sehr schwierig. weil es gibt oder weil dort viele Dinge passieren, die, die einfach nur visuell zu sehen sind.
Ja.
Ja, also das kriege ich dann gar nicht mit. Also dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich gucke nicht oder ich gucke es mit meiner Frau zusammen und die erzählt mir dann zwischendurch, das und das ist da passiert oder, ne?
Ja.
Dann geht's auch. Am liebsten gucke ich mir natürlich Dinge an, die ich auch selbstständig voll mitkriegen kann. Und da gibt es also auch einige Möglichkeiten mit Audiodeskription. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast.
Nee, kannst du es gerne mal erklären. Also.
Das sind Filme, meistens im ersten und zweiten Programm und auch im dritten Programm laufen die öfter, zum Beispiel Tatort, wird oftmals mit einer Audiodeskriptionsspur versehen. Das ist ein Text, der für Blinde eingesprochen wird. Also beispielsweise, es wird dann gesagt, was auf dem Bild, also wie jemand gerade aussieht oder wie ein Zimmer aussieht. Also zwischen den Dialogen wird dann praktisch erklärt, also er dreht sich jetzt um, nimmt die Waffe.
Okay.
Ja, so. Oder er richtet die Waffe auf Frau sowieso. Ne?
Okay.
Und dann weiß ich das. Du siehst es. Wenn die das aber nicht sagen würden, würde ich ja gar nicht sehen, was auf dem Bild los ist.
Ja, klar, klar.
Würde mich hinterher völlig wundern, dass diese Frau dann tot ist, oder? Ja. Irgendwas, ich würde es ja gar nicht mehr zusammenkriegen dann. Ne?
Du hast einen Schuss und weißt jetzt nicht, wer hat jetzt wen erschossen, ne?
Genau, ne? Und das wird da alles genau erklärt und solche Filme gucke ich mir natürlich vermehrt ganz gerne mal an. Und
braucht man da ein Gerät dafür? Weil ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich das einstellen könnte bei meinem TV-Gerät.
Nein, das kann jeder Fernseher, kann das. Jeder Stereo-Fernseher kann das. Ob es über Satellit gesendet wird, weiß ich gar nicht, aber im Digitalbereich, also DVB-T und DVB-C, also jetzt auch über Kabel, wird es gesendet. Da braucht man nur auf die zweite Tonspur gehen.
Okay, das ist quasi im Endeffekt wie der Untertitel für die Gehörlosen, ist das dann quasi dein Untertitel, kann man sagen.
Genau, genau. Und das ist ähnlich dann mit der Umschaltung. Es gibt ja Filme, die Deutsch und Englisch sind oder Deutsch und Französisch, wo du dann die französische Sprache auswählen kannst. Die ist dann auf dem zweiten Kanal und so ist dann eben die Blindenausgabe auch auf dem zweiten Kanal.
Finde ich sehr interessant. Ich glaube, da werde ich beim nächsten Tatort mal einfach das mal versuchen, so zu gucken. Also das...
Ja.
Hat ja dann was von Hörspiel quasi, ne?
Das ist eine Form von Hörspiel, ja. Ja.
Okay. Und was ich sehr interessant fand, du bist auch Fußballfan, hast ja selbst auch mal gespielt. Wie nimmst du das wahr?
Also ich gucke oder höre Fußball eigentlich nur im Radio, weil im Fernsehen kriegt man das ja gar nicht so mit.
Ja.
Ja, also die Sprecher im Fernsehen sagen, ja, und jetzt der und der und der ist am Ball oder so, ne? Aber man weiß ja gar nicht, was läuft denn richtig auf dem Platz gerade, wo sind die gerade oder so. Man bekommt ja gar keine näheren Informationen. Also ich höre meistens 90.11 Fußballradio.
Kann ich auch sehr empfehlen.
Ne? Also das ist wirklich ideal, das Radio. Und man kann es fast überall hören auch. Und ja, ich habe es also sowohl auf meinem iPhone und auch auf meinem PC und also ich habe es, wo ich es eben hören kann, höre ich das dann auch samstags oder freitags abends oder, ne?
Gestern hast du nicht so einen tollen Abend gehabt, oder?
Obwohl, das war ja vorherzusehen, ne?
Ja, du bist Schalke-Fan, kann man dazu sagen, mal gerade, ne? Warum gerade Schalke? Gibt es da irgendwie eine Geschichte?
Nö, eigentlich nicht. Also wie gesagt, ich komme eigentlich aus Nordrhein-Westfalen, wohne eigentlich näher an Dortmund dran als wie an Gelsenkirchen oder habe dann näher gewohnt als an Gelsenkirchen, aber irgendwie bin ich immer von Anfang an Schalke-Fan gewesen, seit 1974, seitdem ich mich also für Fußball interessiere.
Also ich muss ja gestehen, ich bin Bayern-Fan, mir wird es reichen, wenn ihr noch ein Spiel gewinnt in dieser Saison, also dass ihr den richtigen den Titel versaut dann. Das liegt dir wahrscheinlich auch sehr am Herzen, denke ich mal. Dann.
Natürlich, die gelb-schwarze Gefahr meinst du.
Ja. Also generell, wenn man Schalke-Fan ist, kann man Dortmund nicht wenigstens tolerieren. Man hasst sie immer, oder?
Es ist die verbotene Stadt.
Ja.
Nein, natürlich nicht. Wir sind doch friedliche Fans.
Ja, aber freuen tust du dich nicht, wenn Dortmund Meister wird, oder?
Nicht wirklich. Ne. Würde mich auch ehrlich gesagt nicht freuen, wenn Bayern Meister wird. Also tut
aber
mir echt
ist,
leid.
Ist das geringere Übel, oder?
Ja, das stimmt. Aus Schalker Sicht auf jeden Fall.
Okay. Warst du mal im Stadion? Das ist richtig so?
Ja, war ich auch schon. Das letzte Mal, das ist jetzt schon einige Zeit her, 5 Jahre, 6 Jahre ist es her, wo wir in Gelsenkirchen in der Arena waren. Mhm. Das finde ich ganz interessant. Man muss dann aber auch einen Platz haben. Es gibt extra für blinde Plätze, wo man also so einen Kommentar auf dem Kopfhörer bekommt.
Ah, okay.
gibt es jetzt in vielen Stadien, also auch jetzt hier in Berlin bei Hertha gibt es das mittlerweile auch. Und dann lohnt sich das, aber wenn man da sitzt und eigentlich gar nichts mitkriegt, außer das Publikum als solches, das ist zwar schön und interessant, man hat diese Atmosphäre, das ist gigantisch auf Schalke, kann man wirklich nur empfehlen, also es ist ein Hexenkessel, wenn man da sitzt, ja. Aber man kriegt eben selbst wenig mit, wenn man nicht jemanden dabei hat, der sagt, du, jetzt kriegen die einen Elfmeter oder der hat den gefoult oder irgendwas, dann hat man keine Chance, da irgendwas mitzukriegen.
Aber wenn du jetzt zum Beispiel den Schalke-Kanal von 9011 hören würdest im Stadion, dann hättest du eigentlich die Atmosphäre live und hättest den auf einem Ohr noch dann den Kommentator und das wäre für dich dann im Endeffekt ein Live-Erlebnis.
Das wäre ein Live-Erlebnis, aber wie gesagt, die Stadien bieten mittlerweile selber limitierte Plätze an für Blinde, wo die also einen Kommentator haben im Stadion, der praktisch dann eine Live-Reportage macht, extra für diese Leute und ja, dann kriegt man auch alles weitgehend mit.
Wie entstehen dann die Bilder in deinem Kopf? Also hast du da noch Erinnerungen aus deiner Kindheit, wo du weißt, ein Fallrückzieher sieht so und so aus?
Ja.
Und dann reimst du dir dann selbst zusammen dann quasi?
Genau. Also man weiß ja, wie Fußball läuft, auch noch aus der Sehnenzeit. Also ne, das kann ich mir ja alles ganz gut vorstellen. Und wenn die Reporter jetzt irgendwas erzählen, der macht dies, der grätscht, der macht das, dann kann ich mir also schon vorstellen, wie das aussieht und ich kann mir auch den Platz vorstellen und also diese Bilder sind dann da, klar.
Wie ist es, wenn jetzt was Neues kommt, was du noch nie gesehen hast? Also lass uns jetzt mal zum Beispiel, es gibt jetzt eine neue Sportart, wo man, keine Ahnung, mit Pfeil und Bogen Tontauben abschießt. Wie entstehen dann da die Bilder? Dann machst du dir irgendwas ein Bild oder versuchst du dann ganz gezielt dir von Leuten erklären zu lassen, wie das jetzt aussieht?
Ja, ich lasse es mir natürlich erklären dann, aber kann mir dann auch drunter was vorstellen, weil ich habe ja mal gesehen, also viele Dinge kann ich mir schon dann auch vorstellen.
Also ich meine jetzt halt ganz speziell bei ganz neuen Sachen oder jetzt irgendjemand hat was ganz Neues erfunden, aber es kommt ja gar nicht viel Neues mehr hin wahrscheinlich, oder? Was du noch nie gesehen hast.
Nee, eigentlich ist das eher selten, ne?
Ja.
Aber wenn das dann erklärt würde von der Form her oder von der Art her, dann kann man sich das dann auch trotzdem vorstellen, weil ich das ja mal gesehen habe, was Größen sind, also was jetzt 50 Zentimeter sind, was hoch, längs, breit ist, rund ist, oval ist. Ich kenne ja diese Ausmaße alle. Also von daher kann ich mir solche Dinge, solche Beschreibungen dann auch vorstellen. Ne?
Die nächste etwas komische Frage, die ich aber sehr interessant finde. Du hast hier auf Skype, hast du einen richtig schönen Anzug an bei deinem Bild, hast eine Krawatte an. Wie suchst du dir deine Klamotten aus? Also macht das deine Frau oder legst du selbst überhaupt viel Wert auf dein Äußeres?
Ja, eigentlich schon.
Also ich meine jetzt die Klamottenwahl, du siehst es ja selbst nicht, ne? Also
ja, es muss schon passen. Also ich bin jetzt nicht so ein Snob, ne?
Ja.
Aber es sollte schon passen. Wenn ich's, also im Regelfall achtet meine Frau natürlich so ein bisschen drauf, dass das alles passt, ne? Aber ich habe auch einen Farbscanner, das heißt also, das ist ein Gerät, das halte ich auf die Kleidung und dann sagt das Gerät mir, welche Farbe das ist. Da ich ja schon mal auch gesehen habe, weiß ich, wie so eine Farbe aussieht und kann mir das also auch recht gut vorstellen dann, ne?
Also das heißt, du hast dann ein Hemd, also in deinem Fall jetzt auf deinem Bild hast du ein gelbliches Hemd an und einen braunen Sakko, das passt sehr gut zusammen und dann weißt du genau, gelb und braun passen, kann ich machen, grün und blau schmückt die Sau, mache ich lieber nicht.
Genau.
Oder schwarz-gelb wirst du auch nicht anziehen wahrscheinlich dann.
Nein, ne? Natürlich, obwohl das ja passen würde.
Ja, ne? Aber ja.
Das würde ich natürlich nicht machen.
Großartig.
Ja, das ist eben mit dem Farbscanner möglich, ne? Hältst das auf und der sagt dir also die Schattierung genau und das ist schon eine ganz gute Hilfsmöglichkeit.
Wie kommt man an so ein Gerät? Ist sowas teuer oder?
Das ist relativ teuer, ja. Das macht auch die Krankenkasse, ist ein offiziell anerkanntes Hilfsmittel. Und da gibt es verschiedene, also es gibt solche Pen-Formen. Die sehen aus wie so ein größerer Kugelschreiber und ja, den hält man dann eben da drauf und ich habe jetzt so ein Aufsatzgerät für so einen MP3-Player, der heißt Milestone, der MP3-Player, ist so ein Flash-Player und den kann man dann auf den USB-Anschluss draufsetzen und dann kann man damit die Farben ablesen.
Finde ich verrückt, also es klingt total abgespaced auf jeden Fall. Wie lange gibt's das schon, hast du das schon?
Ich habe das jetzt seit etwa ein knappes Jahr, dreiviertel Jahr. Die Krankenkasse wollte natürlich erst nicht so gerne, also die haben das erst versucht, wie das oft ist, alles erstmal ablehnen, aber letztendlich müssen sie es dann doch. Weil es ist ein offiziell anerkanntes Hilfsmittel und es hilft auch wirklich ganz gut.
Wie ist es jetzt so bei Sachen wie Frisur oder so? Sagst du dann auch zum Friseur, ich hätte es gerne so und so? Oder sagt dann auch deine Frau, mir gefällt es so besser und macht auch mal so?
Nein, also eigentlich, ich habe, du siehst es ja auf dem Bild dann auch, ne? Ja. Ich habe einen recht normalen, kurzen Haarschnitt. Lass mich da weitgehend, ja, eigentlich weiß ich, was ich will. Ich kann das abtasten und gut, wenn ich beim Friseur war, dann guckt meine Frau, ob sie mich wieder mitnimmt, ne? Ob ich noch gesellschaftsfähig bin.
Ja.
Und das ist dann eben immer, aber im Allgemeinen kann man ja seine Haare auch abtasten und merkt eigentlich, ja, wie es sich anfühlt, ne?
Eben. Du hast ja gerade erwähnt, diesen Farbscanner. Was gibt's noch so für technische Hilfsmittel, die dir das Leben erleichtern?
Oh, gibt's ganz viele. Also ich habe zum Beispiel einen Barcode-Laser. Weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast.
Mhm.
Mit einem Barcode-Laser kannst du dann einkaufen gehen. Das heißt, den hältst du dann auf ein Produkt deiner Wahl und auf diesen Barcode. Also du suchst dann das Produkt ab, bis du diesen Barcode hast, und dann sagt dir das Gerät dann eben, was du da hast und welcher Preis das ist.
Gibt es ja auch diesen App Barco fürs iPhone zum Beispiel.
Genau.
Ne?
Nur das ist jetzt dann extra einer direkt speziell für Blinde gemacht. Da hast du also eben nicht die Möglichkeit, dass du Preisvergleiche machen kannst im Internet wie bei Barco,
Die
ich auch nutze, aber du hast eben da nur die Möglichkeit, die eingelesenen Sachen direkt abzuscannen. Also du kannst auch selber Barcodes anlegen, da gibt es also so Aufkleber, dann liest du diesen Barcode ein und dann sagst du per Text drauf, das ist das und das.
Mhm.
Ja, also ich habe das zum Beispiel bei meinen Akten hier zu Hause gemacht, bei meinen Ordnern. Wenn meine Frau dann mal nicht da ist, dass ich dann auch alles finden kann, habe ich dann drauf gesprochen, dann zum Beispiel bei dem einen Akte für Rentenversicherung oder Akte für dies und das. Und wenn ich da jetzt wieder drauf halte, dann sagt mir das Gerät das dann.
Das heißt, du hast quasi dann so einen Barcode erstellt, der dann quasi dem Gerät anzeigt, sag jetzt das und das.
Genau, also wenn ich das jetzt erstelle, dann ist das so, es gibt zu kaufen praktisch diese Barcode-Aufkleber bei dieser Firma, von der das Gerät ist.
Mhm.
Und das wird dann da drauf geklebt, da befindet sich so eine spezielle Nummer drauf, dann liest man das ein, als wenn ich im Geschäft was einlese, und dann weiß aber der Barcode-Leser, das ist nicht vorhanden, das muss jetzt besprochen werden, und dann kann ich das besprechen, dann sage ich einfach nur Rentenversicherungsordner.
Okay.
Und das gibt er mir dann jedes Mal, wenn ich dieses Label wieder einlese, gibt er mir meine Aufsprache Rentenversicherungsordner eben dann auch wieder.
Finde ich crazy. Also ich finde, die große Frage, die dabei entsteht, ist ja, wie viel einfacher ist das Leben als vor 25, 30 Jahren als Blinder?
80% einfacher, würde ich sagen.
Du hast also, ja, gefühlt hast du ja fast ein ganz normales Leben, oder?
Gefühlt schon, ja. Klar, mit einigen Abstrichen, natürlich. Also computermäßig hast du so viele Hilfsmöglichkeiten. Du hast mit Hilfsmitteln ganz viele Hilfsmöglichkeiten. Durch den Hund habe ich ganz viele Hilfsmöglichkeiten. Meine Frau gleicht natürlich immer noch eine ganze Menge aus, dann auch wieder, wenn mal irgendwo was hakt. Aber weitgehend versuche ich, so normal wie möglich zu leben, wenn es eben geht.
Du hast ja auch gesagt, du hast ein iPhone. Wie kannst du das benutzen? Mit Sprachsteuerung oder?
In jedem Apple-Produkt. Ich mache jetzt mal Werbung.
Ja, ist okay.
In jedem Apple-Produkt, egal ob MacBook oder iMac oder wie auch immer, ist eine Voice-Over-Sprachausgabe drin, auch bei dir, bei jedem. Und die kann man aktivieren. Und das ist ein sogenannter Screenreader, wo man also praktisch alles mit auslesen kann. Wenn du magst, kann ich dir das einmal vorführen.
Gerne, gerne.
Mein iPhone hier gerade liegen. Das hört man dann auch bestimmt. Warte mal. Nur gerade mal.
Hm?
Entsperren. Warte. So, jetzt sagt er mir die einzelnen Button an.
Ordner. 10 Fotografie Ordner. 2 Apps. Audioprogramme Ordner. 2 Apps. Uhr. Zum Barcode Ordner. 2 Apps.
Ja, so.
Zum Öffnen
doppelt. Da war schon mein Barcode-Programm drin, ne?
Ja.
Wenn ich jetzt mit den weiterstreichen, das ist jetzt für meine Frau, habe ich da so Spiele drin, die kann ich natürlich leider nicht spielen. Es gibt nur ganz wenig Spiele, die man als Blinder jetzt sowohl am Computer als auch auf iPhone oder so spielen kann.
Weil sie soundgebunden sind wahrscheinlich halt, ne?
Dann. Genau, weil es grafische Oberflächen sind und eben von der Sprachausgabe gar nicht zu erkennen sind. Ne? Das ist so, als wenn du ein Bild hast, dann würde die Sprachausgabe ja auch nicht sagen, da ist jetzt ein Mann drauf oder eine Frau drauf mit dem und dem oder so. Ne?
Was ist das so ein Spiel, was du oder alle Blinden spielen können oder was da sehr beliebt ist?
Was geht hier auch mit dem iPhone, das ist Wer wird Millionär.
Okay, ja.
Das funktioniert. Es gibt noch so ein paar Spiele, da gibt es auch eine Webseite, auf der man die finden kann, diese Spiele, die funktionieren, aber da sind wenig Spiele bei, die mich wirklich interessieren. Mhm. Ich interessiere mich eigentlich mehr für so Sachen, so Fußballmanager oder Managerspiele überhaupt oder so. Und da gibt es eben ganz wenige, die wirklich gehen.
Okay. Schade eigentlich, ne?
Ja. Ja, das ist leider schade. Ich bin zwar im Internet auf einer Webseite bei einem Manager angemeldet, auf Webseiten geht es ja dann.
Communio bist du wahrscheinlich, oder?
Nein, ich bin nicht? Bei 2minman.com. Mhm. Das ist also eine Seite, die ist nicht barrierefrei, aber sie ist bedienbar mit der Sprachausgabe.
Und das ist auch ein Fußballmanager?
Das ist ein Fußballmanager, ja.
Ah, okay.
Ja, also das geht ganz gut. Da bin ich also schon einige Jahre und das mache ich ganz gerne mal zwischendurch.
iPhone haben wir jetzt abgeklärt. Vorhin hast du auch bei Skype dann erstmal deine Sprachsteuerung ausschalten müssen. Das heißt, der Computer läuft dann genauso ab. Der sagt dir auch alles.
Genau, da habe ich aber eine andere Sprachausgabe. Das ist ein richtiger Screenreader der alten Art. Bei Windows-Rechnern ist das so, dass man da nicht wie bei Apple-Produkten das im Betriebssystem drin hat, die Sprachausgabe. Die muss man extra dazu kaufen.
Okay.
Und ich habe dann auch noch eine Braillezeile hier am PC dran, wo ich also auch mit den Fingern nachlesen kann. Das ist immer ganz gut wegen der Rechtschreibung, ne?
Ja.
Manche Sachen kann man nicht so gut hören. Dann muss man eben nachlesen. Oder ist es jetzt groß geschrieben, ist es jetzt klein geschrieben oder wie auch immer. Dann muss man da lieber mal mit dem Finger nachlesen, ob das dann auch richtig geschrieben ist.
Das bringt mich jetzt mal zu den, ich habe vorhin einfach mal getwittert, wenn jemand eine Frage hat an dich, dann einfach mal stellen. Und da kamen jetzt dann spontan drei Fragen. Die stelle ich jetzt einfach mal, ohne jetzt irgendwie, dass die groß Zusammenhang hätten. Die erste betrifft nämlich die Braille-Schrift?
Braille, ja.
Die Braille-Schrift. Der Ingo Ed Schmalek fragt, wie schwer ist es, das Braille-Alphabet bzw. die Schrift zu lernen, wenn man nicht von Geburt an blind ist? Und wie lernt man das überhaupt? Stelle ich mir schwer vor, habe es selbst versucht, aber naja, kannst du dir denken, schreibt er. Also er hat es nicht so gut hinbekommen, das zu lernen.
Ist wahrscheinlich ein Sehrestler oder einer, der normal sehen kann.
Er kann normal sehen, ja.
Dann wird er Probleme damit haben.
Ist es wirklich so, dass du das viel leichter lernst, wenn du blind bist?
Ja, weil du dich ja dann auf die Fingergefühle verlassen musst. Ja, also du brauchst schon eine gewisse Fingersensibilität dafür, weil die Punkte ja recht nah zusammen sind. Die Blindschrift besteht ja aus 6 Punkten im Normalfall. Mhm. Bei denen dann einige Punkte je nach Buchstaben weggelassen werden oder eben, ja, die haben auch so eine bestimmte Form. Und zum Beispiel das A ist nur der Punkt 1, das B wäre Punkt 1 und 2, aber so einfach geht es dann nicht weiter. Das C ist dann 1 und 4.
Okay, da wird schon kompliziert, ja.
Ja, da wird es dann schwierig. Aber man kann, das ist ja auch ein Muster, was da entsteht. Ja, 1 und 4 ist zum Beispiel wie so ein Strich gemacht, also sind 2 Punkte nebeneinander, die oben sind praktisch. Und man lernt dann auch ein bisschen dieses Muster zu lesen. Dann, ja, es gibt also Leute, die Blindschrift so schnell lesen, wie du Schwarzschrift liest.
Ist die 6 Felder, sind die oben 1, 2, 3 und dann unten 4, 5, 6?
Nein, man links geht's runter, 1, 2, 3.
Und ah, okay.
Dann von oben nach unten 4, 5, 6.
Weiter. Deswegen ist das C dann der Schrägstrich oben.
Genau.
Okay, das verstehe ich schon mal. Aber ich glaube auch, dass es sich jetzt leichter anhört, als es dann wirklich mit den Fingern zu erfüllen ist, glaube ich.
Also wer das sich mal ansehen will von den Hörern, der kann, ich meine, auf dbsv.org vom Deutschen Blindenverband oder auf absv.de vom Blindenverband Berlin. Da gibt es, da kann man seinen Namen in Blindenschrift schreiben lassen, also auf der Webseite.
Okay.
Da gibst du deinen Namen ein und dann siehst du, wie der in Blindenschrift aussehen würde. Ich meine, beim ABSV wäre das, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Ich gucke das mal nach und verlinke das dann in die Shownotes, das ist ja ein... Kein genau. Problem. Und du hast dann quasi noch beim PC vorne dran noch so eine Tastatur, die dir dann immer das, was gerade markiert ist, dann rausdruckt zum Lesen, also in Braille-Schrift oder wie
ist das? Das druckt nicht raus, das ist ein Gerät
praktisch. Ja.
In dem Gerät sind so Nadeln drin, so Art Nädelchen. Mhm. Und die kommen dann eben so raus, was auf dem Bildschirm steht.
Also genau, das habe ich gemeint mit rausdruckt. Also ich wusste jetzt nicht, wie ich es erklären soll.
Es gibt keinen Ausdruck im Drucker. Das
Es drückt quasi ein bisschen die Oberfläche raus, dass du es lesen kannst. So habe ich es gemeint.
So Pinnchen, die da rauskommen, so kleine Pinnchen.
Genau. Na? Okay. Und ist dann immer nur ein Buchstabe da oder liest du dann Wort für Wort?
Also privat kriegt man von der Krankenkasse immer nur höchstens eine 40er-Zeile. Das sind also 40 Buchstaben auf einer Reihe, die abgebildet werden. Und da muss man sich eben immer durch navigieren. Beruflich habe ich eine 80er. Also das ist beruflich braucht man mehr, weil man das ja viel häufiger braucht. Da kann man dann mehr darstellen. Da kann man also 80 Zeichen in einer Reihe darstellen.
Das ist dann schon eine richtig lange Zeile in einem Buch zum Beispiel.
Etwa so lang wie die normale Tastatur deines Computers so.
Mhm. Okay. Und wie schnell liest du dann sowas? Also wie schnell kannst du jetzt einen Satz lesen im Verhältnis zu?
Ich bin kein Ass im Lesen, weil ich bin irgendwie Sprachausgaben versaut, sag ich immer.
Ja.
Hab mich darauf sehr verlassen, immer früher schon. Und nutze die Blindenschrift eigentlich nur zur Korrektur oder um mich zu orientieren oder so schon mal. Oder wo ich dann mit der Sprachausgabe nicht so gut hinkomme, versuche ich dann da eben weiterzukommen. Aber so, dass ich so schnell gut lesen kann und schnell lesen kann, ist nicht. Ich kann es lesen, aber ich bin kein Ass. Also einen Wettbewerb würde ich garantiert nicht gewinnen.
Wo findet man das im Alltag? Also Geldscheine ist klar, Bankautomat ist okay, aber dann wüsste ich jetzt schon gar nicht mehr. Und vielleicht noch Arzneimittelpackungen sieht man es alles mal. Aber wo sieht man noch die Brailleschrift irgendwo dran?
Also es gibt ja ganz viele Bücher in der Literatur mittlerweile. Ne? Es gibt Blindenhörbüchereien, wo du Blindenschriftbücher bestellen kannst. Wobei ich das nicht tue, weil, wie gesagt, so gut kann ich nicht lesen, dann nehme ich mir wieder lieber Hörbücher oder sowas.
Ja.
Kommt einem immer wieder irgendwie unter, ne?
Ja, also man beachtet es vielleicht auch oft gar nicht als Sehender, dass irgendwo da auch was dran ist noch. Wie ist das mit Geld? Also wie schnell kannst du mit Geld hantieren?
Unsicher, bin ich ganz ehrlich, weil ich damit nicht so sehr viel mache. Also ich bin eher derjenige, der mitgeht zum Einkaufen, aber der nicht unbedingt an der Kasse bezahlt, also selten. Ich kann es, aber es ist unsicher.
Okay.
Um das nochmal, wenn ich das bräuchte zur Sicherheit, es gibt Geldlesergeräte, das heißt, da steckst du den Schein drauf, legst den rein und dann sagt er dir 5-Euro-Schein, 10-Euro-Schein, 20-Euro-Schein, gibt's auch fürs iPhone mittlerweile.
Ah, okay. Finde ich auch sehr interessant. Ist der Euro besser zu lesen oder war die Mark besser?
Also ich fand die D-Mark besser, angenehmer. Aber wie gesagt, es ist ein Lernprozess. Also ich denke, man kann es auch mit den Euro-Scheinen schaffen.
Okay.
Die Münzen finde ich ein bisschen schwieriger.
Weil auch der 50er ist, glaube ich, größer als das Euro-Stück, ne?
Mhm.
Das auch dann wäre für mich auch erstmal verwirrend auf jeden Fall. Gut, wenn man es weiß, der 50 ist geriffelt, ne? Und
ja, richtig. Achte mal auf die Riffelung. Die Riffelungen sind anders, aber ich vergesse das immer wieder.
Okay. Das bringt mich auch gleich zur nächsten Frage, die der Ed Metzgerman schreibt. Mich würde interessieren, ob zum Ausgleich seine anderen Sinne ausgeprägter sind. Also kannst du besser riechen, hören, schmecken?
Riechen nicht. Hat auch mit der Blindheit eher wenig zu tun. Also riechen eher schlechter, weil ich habe so eine chronische Nasennebenhöhlengeschichte. Von daher falle ich da aus dem Muster. Schmecken gerne. Guter Esser. Nee, aber das Gehör ist einfach besser, ne? Ausgeprägt. Also nicht, du kannst ja nicht mehr als 100% hören. Das geht ja nicht. Aber du achtest auf andere Dinge. Du achtest auf Geräusche, auf die du jetzt nicht achten würdest, achte ich drauf. Meine Frau sagt immer, sie sagt gerade im Hintergrund, ich höre das Gras wachsen.
Ja, es hat jetzt nichts damit zu tun, wie du gerade sagst, mit der Lautstärke, dass zum Beispiel, wenn der Fernseher nur auf 10 Lautstärke ist, deine Frau gar nichts hört, dann würdest du auch nicht mehr hören.
Nein. Das hat nichts mit besser hören zu tun. Es hat wirklich nur was damit zu tun, dass man genauer auf bestimmte, man filtert anders.
Das heißt auch zum Beispiel, ich meine, du hast ja auch ein Kind. Als es klein war, hast du es eher schreien gehört als deine Frau? Nee, oder war dann die Mutterinstinkte stärker als dein Gehör?
Die Mutterinstinkte, ja. Ne? Aber zum Beispiel im Straßenverkehr höre ich auf Dinge, also ich höre vielleicht viel eher mal ein Fahrrad hinter uns oder einen Fußgänger, der uns überholen will, oder ne, als meine Frau, weil sie achtet da ja gar nicht drauf, weil sie ja sehen kann.
Ja, okay, verstehe. Ja, verstehe.
Also sie würde es auch hören wahrscheinlich, aber sie braucht ja nicht drauf achten, sie ist ja nicht drauf angewiesen.
Wie ist es mit Fühlen, mit den Fingern? Also hast du da ganz, ganz gutes Gespür durch die ganzen Sachen, die du machst?
Ja. Also schon alleine durch die Massagetätigkeit, ne?
Stimmt, ja, stimmt.
Aber auch durch das Blindenschriftlesen, also das Gefühl ist schon recht gut.
Gibt's dennoch jetzt irgendwie Probleme im Alltag, die du anprangerst, die man leicht beheben könnte? Also gerade auch außerhalb des Hauses?
Also so grundsätzlich eigentlich muss ich sagen, eher nicht. Weil, wie wir vorhin schon gesagt haben, man kann heute schon wirklich recht gut fast normal leben. Ne, es gibt immer so Kleinigkeiten, mir würde jetzt im Moment gar nichts einfallen, wo ich jetzt so sagen würde, Mensch, da müsste sich jetzt mal was tun oder so. Aber insgesamt gesehen, muss ich sagen, geht es den Blinden heute eigentlich wirklich recht gut. Dass es natürlich immer wieder auch Dinge gibt, die nicht funktionieren oder wo man sagt, das muss noch ein bisschen besser klappen, okay.
Ja. Ja, gut. Das ist aber auch, ich sag mal, für einen Sehenden gibt es auch dann immer wieder Sachen im Alltag, wo man sagt, hier könnte man noch einen Zebrastreifen hinmachen oder richtig. Also es geht ja immer besser, ne? So oder so.
Richtig.
Die dritte Frage ist vom @Hausmeister Willi, der schreibt, ist es Blinden unangenehm, wenn ihnen fremde Menschen beim Bus oder Bahn helfen oder irgendwo halt, wenn irgendwie eine Ampel oder sonst was ist?
Nein. Sofern man gefragt wird. Also es gibt so einen Witz, so eine Karikatur, wo ein Blinder an der Ampel steht oder an der Straße steht und ein Sehender kommt hinter ihm her, greift ihn an den Arm und der Blinde will sagen, ich will doch gar nicht rüber, ich will nur hier warten. Der Sehende zerrt den Blinden also über die Straße, weil er davon ausgeht, der will da rüber.
Ja.
Und auf der anderen Seite kommt der Blinde dann zu Wort und sagt, Mensch, ich wollte doch gar nicht rüber, ich warte doch hier auf meinen Freund.
Ja.
Ja, jetzt habe ich aber keine Zeit, sie zurückzubringen, ne?
Ja, verstehe.
Also wäre vielleicht dann ganz nett oder ganz gut, wenn die Leute dann fragen. Also Hilfe ist sicherlich immer gut. Nur auf der anderen Seite macht natürlich, also ich mache es jedenfalls so, wenn ich eben irgendwas alleine machen kann, dann möchte ich es auch alleine machen. Das ist jetzt noch nicht mal, dass man dann irgendwelche Hilfe ablehnt, weil man irgendwie gegen denjenigen was hat oder weil man beleidigt ist. Aber ich finde immer, wenn man etwas kann, sollte man es alleine tun.
Ja, ist eigentlich auch eine schöne Einstellung, ne? Also, denke ich auch. Ich meine, klar, wenn ich jetzt dich frage, kann ich dir über die Ampel helfen, dann sagst du danke, nein, wahrscheinlich, ne? Und dann,
genau, oder ich sage, ja gut, hier kenne ich mich nie aus, wär nett, ne?
Genau. So, ne? Eben. Also, du bist nicht böse, wenn man dich fragt und die Leute sollen nicht böse sein, wenn du sagst, schaffe ich selber.
Nein, also da bin ich nicht böse, garantiert nicht. Genau. Gerade hier in Berlin, das wird ja immer so auch gesagt, dass Berliner ja eben Berliner Schnauze und so. Ich muss aber sagen, nachdem wir hier nach Berlin vor 4 Jahren gezogen sind, hier in Berlin, die sind sehr hilfsbereit.
Okay.
Muss man ganz klar sagen. Also die Berliner sind sehr hilfsbereit. Also es ist uns schon passiert oder mir schon passiert, wenn meine Frau mal in irgendein Geschäft war und ich habe keine Lust mit reinzugehen und bleib dann vor der Tür stehen, rauch mir eine. Dass dann Leute kommen und sagen, darf ich Ihnen helfen? Ne? So, das hätte ich in Nordrhein-Westfalen früher so nie erlebt. Ich habe manchmal da vor dem Geschäft gestanden, eine Stunde, da kam keiner. Ne?
Da hättest du dann wahrscheinlich im Winter eingeschneit gewesen, wahrscheinlich dann.
Genau.
Bis jemand mal gefragt hätte, was los ist so auf die Art.
Es ist relativ schnell, dass dann einer kommt und fragt dann, wollen Sie da in das Geschäft rein, darf ich Ihnen helfen? Oder, ne?
Ja.
Das kannte ich also aus Nordrhein-Westfalen so nicht.
Gut, das ist dieses Multikulti in Berlin wahrscheinlich, ne? Das ist alles ein bisschen weltoffener und dann entsprechend auch wahrscheinlich ein bisschen offener und toleranter gegenüber eben Blinden auch zum Beispiel. Das hat
mich ein bisschen überrascht, ne? Weil man immer so sagt, die Berliner sind eben so cool, Berliner Schnauze und so. Aber da sind sie doch dann auch wieder da.
Okay. Gibt's irgendwas, was du gern machen würdest, was du aber nicht kannst? Also hast du so irgendwas, so einen heimlichen Traum, wo du sagst, auch wenn ich nur einen Tag sehen könnte, dann.
Also ich möchte gern oder ich hatte immer so den Wunsch, Auto zu fahren.
Mhm.
Und den Wunsch, den habe ich mir vor 1,5 Jahren erfüllt.
Bist du da auf so einer ADAC-Strecke oder wie war das?
Ja. Und zwar der ABSV in Berlin, die machen alle 2 Jahre, wird da ein Autofahren für Blinde wird da gemacht, außerhalb von Berlin etwas, auf so einem Testgelände. Und zwar macht das der ABSV in Zusammenarbeit mit den Fahrschulen in Berlin. Die Fahrschullehrer versammeln sich da alle, bringen dann Autos mit und ja, die sitzen dann da und sagen einem dann eben, was man machen muss. Und dann kann man mit den Autos, mit denen zusammen dann da auf diesen Teststrecken fahren. Es war natürlich ein ganz tolles Gefühl.
War es so, wie du dir das vorgestellt hast?
Ja, besser.
Das heißt, wenn irgendwann mal der Verkehr so regelbar ist, dass du nur noch Gas geben musst oder bremsen musst und das Auto dann mithilft, dann wirst du dir auch ein Auto holen wahrscheinlich.
Könnte sein, aber ich glaube, von dieser Technik sind wir noch weit entfernt. Aber
mit engen wahrscheinlich, ne?
Wenn diese Veranstaltung wieder sein wird, werde ich mit großer Sicherheit wieder dabei sein. Also.
Ja, finde ich auch sehr cool. Ich war mal beruflich bedingt bei Körperwelten und der war nur für Blinde geöffnet und da durften die Blinden eben anfassen.
Das ja, war ich auch.
Warst du auch? Okay, ja. Ich war in Offenbach, war ich. Und ja, das fand ich sehr interessant, auch selbst einmal dann eben Augen zuzumachen und anzufassen und habe dann auch einen Beitrag gedreht darüber und ja, das sowas müsste es wahrscheinlich auch öfter geben, dass das Museen dann sowas anbieten.
War interessant, ja. War sehr interessant. Damals war auch die Zeitung, das war hier in Berlin, die Zeitung mit den vier großen Buchstaben, die war damals da, hat da Aufnahmen gemacht, beziehungsweise hat da einen Bericht drüber geschrieben und das war ganz interessant.
Okay. Gibt's noch was du noch nicht gemacht hast, wo du sagst, hier, oder anders gefragt jetzt, wenn du sehen könntest, was würdest du als erstes machen? Also wenn du einen Tag sehen könntest, wie würdest du den Tag nutzen?
Das ist eine ganz schön schwere Frage.
Ja.
Weil eigentlich habe ich alles. Also mal ganz ehrlich, ich bin eigentlich super zufrieden. Ich habe ein gutes privates Umfeld. Ich habe eine super Arbeit. Ich habe nette Kollegen. Ich bin gesund weitgehend. Jetzt, wenn wir die Augen mal aus dem Spiel lassen. Also ich bin eigentlich zufrieden. Ich habe einen Top-Hund. Also ich wüsste eigentlich gar nicht, was ich mehr haben wollte, wenn ich sehen könnte. Also das Einzige, was dann wäre, wäre eben das Autofahren. Sonst wüsste ich nicht, was ich dann machen könnte, was ich jetzt nicht kann.
Das ist ja eigentlich schön, ne? Wenn man sich so überlegt, was vielleicht vor 40 Jahren oder so noch gewesen wäre, was du alles nicht hättest tun können, dann ist es ja im Endeffekt doch toll, dass so viel möglich ist mittlerweile, ja. Genau. Du hast ja auch erzählt, du hast einen Sohn. Wie war das da, wenn du Vater bist, mit Erziehung und so weiter? Hat er dann irgendwann auch mal gesagt, ja, du siehst mich doch eh nicht, wie Kinder halt so rotzfrech sind? Was willst du machen?
So in der Richtung nicht, nee. Also das baut sich einfach in diese gesamte Beziehung, in das gesamte Umfeld dann letztendlich ein. Mhm. Also das war nie ein Thema, weil er selber auch sehbehindert war. Zwar nicht so stark wie ich, aber er war auch leicht sehbehindert. Und das war also nie ein Thema, so diskriminierende Sachen, da haben wir ihn auch nicht erzogen.
Okay, ja, das ist ja auch schön. Ja, ich meine, nur Kinder sind ja manchmal dann auch so, wenn sie mal dann irgendwie, keine Ahnung, er war frech, du willst ihn schimpfen und er sagt dann irgendwie so schnell was raus oder so.
Gut, ob er da irgendwann mal ausgenutzt hat, dass ich das irgendwie nicht sehen konnte, was er da macht, um mir da was vorzunehmen, das weiß ich nicht, aber wird vielleicht auch mal passiert sein. Aber dass er direkt gesagt hätte, du bist ja eh blind, du siehst das ja nicht, also mache ich das jetzt so, das nicht.
Haben wir noch was vergessen, was du gerne erzählen möchtest? Zum Beispiel deine Homepage oder deine Mailingliste und so weiter.
Ah, ja.
Mach mal Werbung.
Also, die Mailinglisten sind erstmal vorrangig zwei Stück, die ich leite. Das ist einmal eine Liste für Hartz-IV-Empfänger, die sich da austauschen können. Die ist entstanden damals, als ich selber Hartz-IV-Empfänger war, während meiner Arbeitslosigkeit. Und in einer Liste bin ich noch Moderator, das ist für blinde Computernutzer. Die nennt sich Blind-User, diese Liste, eben blinde Computer-User. Mhm. Und Internet-User. Früher war dieses Feld ganz, ganz eng abgesteckt. Da durften also wirklich nur Fragen und Antworten rund um Internet und Computer gestellt werden. Heute haben wir es so weit gemacht, dass wir sagen, alles, was blindenmäßig irgendwie eine Rolle spielt, das kann da eben gefragt werden.
Okay. Wie kommt man daran an die Listen?
Man meldet sich da mit einer leeren E-Mail an. Da kann sich eigentlich auch jeder Sehende anmelden letztendlich, der Interesse hat, da mal mitzulesen oder der vielleicht auch mal mithelfen will, Fragen zu beantworten. Kann sich also eigentlich jeder anmelden mit einer leeren E-Mail. Bei Blind-User kann man sich anmelden blindusersubscribe@as2.de. Mhm. Und in der Hartz-Liste, Hartzissimus, kann man sich anmelden mit hartzissimus-subscribe@ml4free.de. www.poppe-and-people.de.
Okay. Und Homepage hast du auch noch mit Tippspiel, habe ich mitbekommen.
Tippspiel ist mein Baby seit etwa 4 Jahren.
Mhm.
Ich bin auch mit in dem Entwicklerteam von diesem Skript, was wir dann nutzen. Entschuldigung.
Nichts passiert.
Macht da also den barrierefreien Bereich, also weil mir war wichtig, dass wir ein Tippspiel entwickeln, was vorrangig auch für blinde oder für gehandicapte Personen zugänglich ist,
mhm.
gut zugänglich ist auch. Und das ist dieses Tippspiel. Und ja, ich habe das dann auch eingerichtet vor 4,5 Jahren. Und die Gruppe wird immer größer. Wir sind jetzt momentan um die 80 Leute.
Okay.
Teilweise Behinderte, teilweise Nichtbehinderte. Es wird viel Werbung gemacht. Ich suche auch immer wieder irgendwelche Sponsoren, die so kleine Geschenke mal geben, um ja, das Ganze ein bisschen interessanter zu machen. Ne? Ein
bisschen Anreiz zu schaffen dann. Ne?
Ja, ne? Und wenn es nur eine CD ist oder ein Buch oder ein Hörbuch oder irgendwas, gerne wird alles genommen. Also wenn hier Hörer dabei sind, die irgendwas Nettes haben, gerne.
Mhm. Das heißt, ich kann jetzt, ich meine, diese Saison werde ich keine Chance mehr haben, aber nächste Saison kann ich auch einsteigen bei euch.
Natürlich. Natürlich.
Ja, erinnere mich nochmal dran, dann mache ich mit.
Ja, klar. Wir machen auch jedes Mal, wenn also ein internationales Turnier ist, wie dieses Jahr ein EM-Turnier, wird es also auch wieder ein Tippspiel geben zur Europameisterschaft. Da wird es dieses Mal aber voraussichtlich keine Gewinne geben. Das ist dann nur just for fun. Ich bin froh, wenn ich was für die nächste Saison zusammenkriege, ist nämlich äußerst schwierig, was zu kriegen. Gerade weil wir so eine kleine, schnucklige Gruppe sind. Ne?
Ja, klar. Da denkt sich der Sponsor auch erstmal, ob ich jetzt 80 oder dann mache ich halt woanders, wo ich vielleicht 5000 Leute mit bewerben kann. Ne?
Ja, genau. Und jetzt in der vergangenen Saison hatten wir das absolute Glück, durch Zufall, durch eine andere Mailingliste bin ich an einen Sponsor gekommen aus Italien und der hat uns 2 Reisegutscheine gespendet für sein Haus. Das ist so eine Wohnanlage da. Der hat da Eigentumswohnungen, die er da vermietet für Urlauber. Und da gibt es dann dieses Jahr, also am Ende der Saison für den Tabellenersten, für des ersten Liga-Tipps gibt es einen Gutschein von 300 Euro für diesen Urlaub und für den zweiten für 150 Euro für den ersten der zweiten Liga. Und das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Das ist der höchste Gewinn, den wir bisher ausgespielt haben.
Das ist natürlich nicht schlecht, sag ich mal. Also da hätte ich es gewusst, wäre ich noch rechtzeitig eingestiegen. Ne?
Ja, also ist auch ein, muss ich sagen, also ich habe mir das natürlich auch erst alles angeguckt, ob das seriös ist und so und habe mir den Sponsor da nochmal angeguckt, genau. Und es scheint also wirklich ein ganz tolles Haus zu sein. Also wir werden vielleicht irgendwann auch mal selber dahin fliegen. Ich werde dieses Jahr nämlich nicht gewinnen.
Okay. Ja, du tippst ja immer gegen Dortmund wahrscheinlich und die gewinnen ja ständig, ne? Das kostet dich
ja. Ja, das ist das Problem gewesen, ne?
Urlaub ist das. Also, fällt mir gerade spontan ein. Urlaub. Fahrt ihr in Urlaub, deine Frau und du?
Normal, klar.
Nach was sucht ihr das aus? Nach welchen Kriterien? Also suchst du, ich meine, viele gucken ja dann auch, ist der Strand schön oder so. Nach was suchst du das aus?
Also wir sind keine Strandurlauber, wir sind eher so Urlauber, die Land und Leute kennenlernen wollen, die spazieren gehen, die ja eben was vom Land sehen wollen. Also so Strandurlaub ist nicht unbedingt so unser Ding. Also ich könnte mir das mal einen Tag vorstellen, aber so 14 Tage nur am Strand, kein Bock.
Und nach was guckst du dann? Also deine Frau guckt natürlich dann schon, ist die Landschaft schön, aber was interessiert dich dann am Land am meisten?
Die Leute als solches.
Mhm.
Also dieses Umfeld und wie die Menschen sind und ja, wenn man in Gaststätten geht oder in Restaurants, was da um einen herum passiert oder so, ich finde das immer sehr spannend, also weil in allen Bereichen verhalten sich Menschen auch anders oftmals, ne?
Ja. Also man sagt ja so spaßhalber, Frankreich ist ganz schön, wenn die ganzen Franzosen nicht wären. Das heißt, für dich wäre Frankreich nichts, weil die schöne Landschaft siehst du nicht und die Menschen sind ja angeblich unfreundlich, ne? Dann.
Naja, die Landschaft kann trotzdem reizvoll sein, weil meine Frau beschreibt mir vieles
und okay.
Ich kann mir dann auch vieles wieder vorstellen. Also, ne, das geht also schon.
Ja.
Also wir machen auch Videos von Urlaubsorten. Meine Frau kann am Computer nicht so gut arbeiten wie ich. Also sie nimmt das dann auf und ich mache das dann auf DVD oder schneide das dann auch entsprechend mit ihrer Hilfe. Und da haben wir also ganz normales Tun wie jeder andere auch.
Das heißt, ihr seid ein gutes Team dann quasi in der Geschichte.
Ja, auch.
wo war der Urlaub der letzten 2 Urlaube? Kannst du das mal sagen?
Das letzte Mal Urlaub war letztes Jahr im Mai, also unser letzter Auslandsurlaub. Da haben wir versucht, Griechenland zu retten.
Und hat sich's gelohnt? Also unabhängig davon, dass trotzdem die Krise kam.
Also wir haben wahrscheinlich nicht genug Geld ausgegeben. Könnte daran liegen, dass man beim Bund nicht so viel verdient, weiß ich nicht.
aber schön ist trotzdem da, oder?
Ja, wir waren auf Rhodos, es war schon schön.
Okay. Also,
ne? Wir hatten einen Tag, relativ anderthalb Tage hatten wir nicht so gutes Wetter, hatten wir gerade natürlich schlecht erwischt, aber der Rest der Zeit war es eigentlich recht gut und doch war empfehlenswert. Wir hatten auch ein gutes Hotel. Ich glaube, da kann man auch in Griechenland manchmal ganz schön daneben greifen, aber wir hatten wirklich Glück.
Okay. Ja, haben wir noch was?
Ja, das Tippspiel, wollte ich nochmal die Adresse sagen?
Genau, genau.
Damit sich da jetzt ganz viele anmelden können.
Das ist offen.
http://totipp, also totipp.pf-control mit c.de/bulitipp, bulitipp.
Das werde ich auch auf jeden Fall nochmal in die Shownotes verlinken, dann auch, dass jeder, der da dann keine Lust hat, das einzeln jetzt abzuschreiben, einfach mit einem Klick draufkommt auf jeden Fall.
Genau, genau. Ansonsten kann man mich auch gerne anmailen oder anschreiben und dann, ja, dann hilft es auch. Das ist kein Problem. Wer irgendwelche Probleme hat oder so, einfach Bescheid sagen.
Genau, entweder mir oder ich leite dann den Kontakt weiter oder an dich.
Genau. Cool. Also wir sind, wie gesagt, eine kleine schnucklige Runde und ja, wir haben ja auch einen kleinen Chat da, der ist leider nicht so gut besucht, weil ja, weil sich das bei 50 Leuten dann doch aufteilt immer, ne?
In Schichten und in der hat Zeit, der hat Zeit, der hat nicht Zeit. Genau.
Also es passt oft nicht überein. In der Mailingliste zu diesem Tippspiel, da haben wir dann schon mal hin und wieder so eine kleine Diskussion am Wochenende, aber es ist eben eine kleine schnucklige Runde.
Okay. Dann, Thomas, ich sage auf jeden Fall schon mal jetzt vielen, vielen Dank. Wir haben jetzt über eine Stunde telefoniert und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt. Ich hoffe, den Hörern macht es genauso viel Spaß, wie es mir gemacht hat. Willst du noch jemanden grüßen? Willst du noch was loswerden? Eine Botschaft an die Sehenden, eine Botschaft an die Nichtsehenden?
Ja, die Stasi würden jetzt sagen, Deutschland, ich liebe euch alle oder so, ne?
Irgend sowas, ja.
Nein, aber ich möchte mal ganz kurz nur sagen, dass ich meiner Frau ganz großes Dankeschön, weil sie immer doch, ja, mir zur Seite steht, mir hilft, wenn irgendwas ist und ja, das ist auch immer alles nicht so ganz selbstverständlich und sie sagt schon wieder, doch, ist es aber nicht. Also auf jeden Fall da ein dickes Danke, weil vieles würde ohne sie dann auch so leicht nicht gehen.
Okay, das ist schön. Das ist die erste Liebeserklärung, die ich in meinem Podcast habe.
Das nach fast 25 Jahre Ehe, muss ich mal vorstellen.
Das ist schön, das freut mich.
Dann kann ich das ja jetzt auch mal sagen, Renate, ich liebe dich.
Oh, schön, schön. Das ist, ich glaube, einen tolleren Schluss können wir kaum finden.
Genau, und ich danke dir auch für dieses tolle Interview. Hm? Ich würde mir wünschen, dass du auch in Zukunft solche tollen Podcasts weitermachst.
Ja, gerne, gerne. Also wenn, das ist sowieso mal in eigener Sache jetzt nochmal kurz. Mir hat im November, Dezember irgendwann ein Mädel aus der Schweiz geschrieben, die war 14, 15 Jahre alt, hatte einen Hintergrund, dass sie irgendwie ausländische Verwandtschaft hatte, also Vater, Mutter aus anderen Ländern, sie natürlich dann eben einen Migrationshintergrund hatte und entsprechend mir erzählen wollte über, ja, wie schwer sich's eigentlich so lebt, wenn du vielleicht dunkelhäutig bist oder wenn du halt eben anders bist. Und ich habe die Mail verschlammt. Sie soll sich bitte einfach nochmal bei mir melden. Wäre schön, weil ich würde gerne mit ihr drüber sprechen, wie es so ist mit diesen Problemen zu leben und ja, die Mail war sehr, sehr, also sie war 14, 15 Jahre alt, die Mail war sehr schlau geschrieben und ich hatte sehr Lust drauf und habe dann die Mail irgendwie aus Versehen gelöscht und finde sie nicht mehr. Also, falls du es nochmal hörst, melde dich bitte und ansonsten auch hier, der gerne über irgendwas sprechen möchte, so wie du jetzt, einfach eine Mail schreiben, kurz schreiben, worum es geht. Ja, tho.poppe@web.de zum Beispiel ist eine von vielen E-Mail-Adressen. Einfach hinschreiben, dann in der Regel ist es ja meistens interessant genug, dass man drüber spricht. Bei dir musste ich gar nicht zweimal nachdenken. Da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Dann dir auch nochmal vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir jetzt ein paar schöne Ostertage und jetzt hätte ich fast gesagt, man sieht sich, ne? Man hört sich natürlich nur.
Man sieht und hört sich.
Man sieht und hört sich. Mach's gut, Thomas. Alles Dankeschön. Gut,
dann wird dir auch schöne Ostern. Tschüss. Ciao.
Poppe and People.
Poppe and People.
Poppe and People.
Poppe and People.